SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Unendliche Weiten. Fremde Planeten, ins Burgenland und auf Zeitreisen. Ja, die Bücher, die wir heute besprechen, die führen uns in ganz verschiedene Welten. Über Parallelwelten schreiben zum Beispiel Hanna Lühmann und Caroline Schmidt. In ihren beiden Romanen Heimat und Monstergott analysieren sie unsere Gegenwart klug. Die Romane sind ganz unterschiedlich, ergänzen sich aber bei der Lektüre spannend. Mit beiden spreche ich später in der Sendung. Und das neue Buch von Natascha Wodin. Übers Altern schreibt sie und die späten Tage, so ist der Titel. Zuerst aber Science-Fiction-Welten, ferne Planeten, Ursula K. Le Guin. Ein neuer Erzählband mit 25 Science-Fiction-Stories, über den spreche ich gleich mit Übersetzerin Karen Nölle. Das alles heute im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Mein Name ist Nina Wolf. Schön, dass Sie zuhören. Er, also Deutsch wie Luft, so heißt der neueste Roman von Christian Kracht. Oder Margaret Atwoods Report Der Markt. 40 Jahre wird der Roman in diesem Jahr alt. Ja, das sind nur zwei Beispiele aus der Gegenwartsliteratur, bei denen man den Einfluss einer ganz besonderen Autorin spürt. Ursula K. Le Guin heißt sie und sie gilt als eine Science-Fiction-Größe. Ihr Werk umfasst aber viel mehr als das, was wir eigentlich so als Genre-Literatur verstehen, denn ihre Texte sind Gedankenspiele, die politische, ja auch gesellschaftliche Ordnungen hinterfragen, ergründen, philosophische Fragen stellen. 2018 ist Le Guin gestorben und sie hat als besonders produktive Autorin eine Menge Texte hinterlassen. Kurzgeschichten, Essays, Romanzyklen, Romane. Die linke Hand der Dunkelheit oder ihre Erdsee-Trilogie zum Beispiel, das sind vielleicht ihre bekanntesten Werke. Übertragen ins Deutsche aus dem amerikanischen Englisch hat viele Texte die Übersetzerin Karen Nölle. Mit ihr spreche ich jetzt. Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, Frau Nölle, dass Ursula K. Le Guin eine ganz besondere Autorin für Sie ist, dass Sie sie sehr gerne mögen. Wissen Sie noch, wann sie Ihnen das erste Mal begegnet ist?
Ich habe Le Guin zuerst mit ungefähr 25 gelesen, das erste Buch. Das hieß The Dispossessed. Ich habe es auf Englisch gelesen. Auf Deutsch hieß es zuerst Die Habenichtse, dann hieß es Die Enteigneten und in der Neuübersetzung, die ich dann 2014-15 gemacht habe, heißt das Buch Freie Geister. Das ist eine Geschichte, die für mich als 25-Jährige den Blick auf die Welt verändert hat.
Sie haben jetzt bei Thor einen Erzählband übersetzt, Der Tag vor der Revolution heißt der. 25 Science-Fiction-Stories haben Sie viele erstmalig ins Deutsche übertragen, andere neu übersetzt. Auch ein Nachwort haben Sie verfasst, titelgebend für diesen Erzählband. Der Tag vor der Revolution ist ein Text, der ja quasi die Vorgeschichte für den Roman Planet der Habenichtse ist. Finden Sie dann, dass das ein passender Titel für diese Erzählung ist?
Ich finde, dass der Titel eigentlich für Le Guins Werk sehr gut passt, weil sie immer Geschichten schreibt, die darauf hinarbeiten, dass sich der Blick auf die Welt ändert, dass es möglich ist, anders zu leben, als wir es in unseren westlichen Gesellschaften tun. Ich glaube, einer ihrer Kernsätze ist, es muss nicht so sein, wie es ist. Es könnte auch ganz anders sein. Und dieses, es könnte auch ganz anders sein, wenn wir dann an die Verwirklichung des anderen gingen, wäre ja die Revolution. Wir sind aber davor.
Mhm. Odo heißt die Heldin dieser Geschichte und ist eben eine alte, ja müde, aber sehr empfindsame Frau, die also nicht so eine typische Heldin eigentlich ist, also die auch von körperlichen Gebrechen gequält ist. Und sowieso, das macht ja Le Guins Schreiben so aus. Das, was wir heute durch und durch divers nennen würden, Davon sind ihre Geschichten geprägt. Da gibt es ferne Welten, geklonte Idealmenschen. Le Guin verhandelt Genderfragen, Sex, verschiedene Hautfarben, all das kommt vor in ihren Geschichten. Aber es ist ja nicht nur die Fabulierlust, die so besonders bei Le Guin ist, sondern auch die sprachliche Umsetzung dieser ungewöhnlichen Welten. Form und Inhalt korrespondieren miteinander und das hat auch sie als Übersetzerin vor einige Schwierigkeiten gestellt, oder?
Das muss man sagen. Also das Tollste an Le Guin ist eigentlich, dass auch wenn ihre Gedanken, Gebäude und Gebilde hochkomplex sind, ihre Sprache immer durchlässig, klar, zielgenau trifft. Und das in einer anderen Sprache zu reproduzieren, das ist irgendwie ein Anspruch an Kunstlosigkeit, der ziemlich viel Kunstfertigkeit erfordert.
Diese Texte, Sie haben schon gerade diese Entwicklung von Le Guin angerissen und das fand ich an dem Erzählband ganz bemerkenswert, weil der umfasst ja wirklich Geschichten aus 30 Schaffensjahren der Autorin. Haben Sie noch etwas Neues gelernt über die Arbeit und über Le Guins Schreiben und ihre schriftstellerische Entwicklung beim Übersetzen dieses Bandes?
Ganz bestimmt. Es fiel mir viel leichter, die alten Geschichten zu übersetzen. Es ist tatsächlich so, dass sie etwas fundamental ändert an den Wichtigkeiten und auch an diesem, was ich vorhin schon gesagt habe, der Kunstlosigkeit. Also sie hat immer versucht, schlicht und klar zu formulieren, aber es wird ihr jetzt noch wichtiger, keine üblichen Höhepunkte in die Geschichten zu bringen. Haupt- und Nebensachen so zu ordnen, dass ganz wichtige Dinge scheinbare Nebensachen sind und umgekehrt. Und das im Deutschen zu reproduzieren, ohne auf meine angelernten, was ist eine gute Erzählung, Muster zurückzugreifen, das war wirklich ein Abenteuer.
Am Anfang habe ich zwei Beispiele genannt für zwei Romane, bei denen man den Le Guin-Einfluss gut spürt. Aber wenn man genau guckt in die Gegenwartsliteratur, da merkt man immer wieder, Le Guin steckt in so vielen Geschichten. Haben Sie eine Theorie, warum das so ist?
Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagt, sie ist so zeitlos. Ich glaube nicht, dass sie zeitlos ist, sondern dass sie, angefangen in den 60er Jahren, als sie begonnen hat zu schreiben, einen sehr genauen Blick darauf hatte, was wir als ausbeuterische Gesellschaften mit unserer Erde anstellen. Und das Problem hat sich einfach immer weiter zugespitzt. Und zu diesem Problem hat sie Geschichten geschrieben, die nicht mutlos machen, aber die auch sehr gründlich unser Verhältnis zur Natur, als Wesen in der Natur ergründen. Und ich glaube einfach, das ist ganz aktuell. Also das ist, wenn das Leuten vor 40 Jahren nicht eingeleuchtet hat, weil das Problem noch nicht so akut war, dann spüren wir es jetzt täglich über Wetterberichte oder zur Not selbst durch ganz furchtbare Starkregenfälle oder so etwas. Also dieses, wir müssen umdenken, wenn wir unseren Planeten wirklich ernst nehmen wollen, da ist sie einmalig und auch die Art, wie sie versucht, Veränderung als etwas Positives in ihr Denken zu integrieren. Ich glaube, das freut viele Leute, weil wir an einer Schwelle stehen, wo wir tatsächlich umdenken müssen.
Ja, das fand ich auch beim Lesen nochmal sehr bemerkenswert. Sie ist ja keine reaktionäre Schriftstellerin, sondern sie versucht ja wirklich produktive Drehungen zu finden ihrer
Ganz
Gegenwart.
Ganz genau. Ja, dieses mit den produktiven Drehungen, das ist glaube ich, ganz wichtig. Also sie versucht wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen und dann dieses, es muss nicht so sein, ernst zu nehmen. Wie könnte es denn sein? Und wie könnte es sein, dass es lebendig ist und dem Planeten, egal ob es jetzt die Erde oder eines der anderen Planeten ist, auf denen sie ihre Handlung hat, dem Planeten zuträglich? Was passt? Und das ist halt nichts Reaktionäres, sondern das ist irgendwie, es entspricht vielleicht dem, was Wesen, die auf einem Planeten leben, tun sollten. Das ist ein sehr interessantes Problem. Und sie ist ja so fantasiereich, dass sie in allen Geschichten dem ganz unterschiedlich auf den Grund geht.
Diese Vielfalt kann man in diesem Erzählband mit den 25 Science-Fiction-Stories auch sehr gut sehen. Das ist wirklich ein buntes Potpourri an vielfältigen Geschichten. Und deswegen macht das sehr großen Spaß, die Autorin da zu entdecken, auch falls man ihre Schriften noch nicht kennt. Danke, Frau Nölle. Der Tag vor der Revolution. 25 Science-Fiction-Stories. Übersetzt hat den Band Karen Nölle und er ist erschienen bei Thor. Die Musik und Poesie der Cash ist ein Musikalbum von Ursula K. Le Guin und von Todd Barton, das als Soundtrack zu ihrem Roman Immer heimwärts entstanden ist. Daraus hören wir den Heron Dance. Aus dem Weltraum in die Heimat, hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Schriftstellerin Clara Heinrich, die ist im Burgenland aufgewachsen. Das befindet sich an der Grenze zu Ungarn in Österreich und sie lebte 8 Jahre in Berlin. In das Dorf ihrer Kindheit ist sie irgendwann wieder zurückgekehrt und dort hat sie auch ihr erstes Buch, einen literarischen Essay geschrieben, Pustergold heißt der. Da schreibt sie über Verantwortung und über Fürsorge, über Krankheit und über Umweltzerstörung und darüber, was in dieser Welt möglicherweise noch Hoffnung macht.
Dieses Buch ist ein Wunderwerk, weil es auf so einleuchtende Weise Dinge in Verbindung bringt, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören, weil seine Autorin ihre Lektüren so produktiv und klug in die Praxis umsetzt, wie man es selten liest. Und weil bei aller Verzweiflung und auch Wut, die in Clara Heinrichs Text steckt, immer auch ein leiser, grimmiger Humor mitschwingt. Clara Heinrich, Jahrgang 1993, ist im Burgenland am Neusiedler See groß geworden, der östlichste Winkel Österreichs an der Grenze zu Ungarn. Die Pusta gibt dem Buch seinen Titel, eine flache Landschaft, über die der Wind weht, unspektakulär nur auf den ersten Blick. Gleich am Anfang von Pustergold zitiert Clara Heinrich die amerikanische Schriftstellerin Joan Didion mit dem Satz, dass die Menschen stets von jener Landschaft geprägt seien, in der sie aufgewachsen sind. Wie also hat das Terrain rund um den Neusiedler See, jenem riesigen Steppensee zwischen Leithagebirge und Karpaten, die Schriftstellerin Clara Heinrich geprägt?
Was ich schön daran finde, ist, dass die Landschaft automatisch so eine Interdependenz hat, weil wenn die Landschaft es ist, die den Menschen formt oder mitformt, haben wir automatisch schon so eine Auflösung von Kultur und Natur, weil es beides ineinander übergreift. Und es ist natürlich einfach so, dass die Landschaft, die einen prägt, ja nicht nur aus, in meinem Fall, dem Neusiedlersee besteht und den Steppengräsern und den Rindern, die da weiden, sondern die Kultur da ja auch mit reinkommt. Also das Gemüse, das angebaut wird, wird dann wiederum zu einer Suppe oder den gefüllten Paprika. Das ist einfach eigentlich sehr naheliegend, dass man etwas auch mitnimmt oder so ist, wie diese Landschaft, in der man eben aufwächst.
Clara Heinrich entstammt einer von der Landwirtschaft geprägten Familie. Ihr Vater ist ein international renommierter Winzer, Weinbauer, so sagt man hier. Heinrichs Erzählerin, die große Ähnlichkeiten mit der Autorin hat, beschreibt, wie sie sich seit ihrer Kindheit in ruralen Kontexten fremd gefühlt hat. Sie war die, die als Arbeitshilfe nicht zu gebrauchen war, zu ungeschickt, zu langsam, nicht früh genug wach. Als Jugendliche ging sie nach Wien aufs Internat. Dort war sie das Dorfkind voller Scham. Später studierte sie Sprachkunst und Politikwissenschaft in Wien, um schließlich nach Berlin umzuziehen. Ein Milieuwechsel, der von der Familie und der dörflichen Gemeinschaft mindestens mit Misstrauen, wenn nicht gar mit Missbilligung betrachtet wurde, wie Clara Heinrich erzählt.
Es war nicht ganz konfliktfrei, dieses Schreiben und eben nichts mit den Händen arbeiten und Schreibtischarbeit machen, das hat für mich und auch die Erzählerin in meinem Text schon so ein großes Konfliktpotenzial gehabt. So, es war nicht mit so einer Wertigkeit besetzt Und daran arbeitet sich die Erzählerin im Text dann eben auch ab. So, das ist so ein bisschen so der Anfangspunkt auch von dem Text, würde ich sagen. So, oder der Ausgangspunkt. Darum hat sich das ganze Textgewebe dann quasi ausgebreitet, dass es eben so diesen Zweifel gibt an der Sprache und an der nicht körperlichen Arbeit sozusagen.
Pustergold ist eine faszinierende Mischung aus autobiografischer Erzählung, literarischem Essay und originellem Nature Writing. In kurzen Sequenzen, gegliedert in thematische Kapitel, schreibt die Erzählerin über ihre Lektüren von Monika Rink, Inga Christensen, Paul Celan, von Esther Kinski, Anja Uttler und Peter Waterhouse. Einen Chor der Musen nennt die Autorin das, eine ganze Phalanx von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die an Pustergold ihren eigenen Anteil haben. Clara Heinrich liest Landschaften, sei es die Stadt Berlin, sei es das Burgenland, wie einen literarischen Text. Diese Form des Denkens schließt Räume auf, erschließt Zusammenhänge. 8 Jahre war Clara Heinrich in Berlin, dann kehrte sie zurück an den Neusiedler See. In Gohls, in dem Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, hat sie auf rund 2200 Quadratmetern einen Gemüsegarten angelegt. Alle Pflanzen zieht sie selbst auf, pflegt die Vielfalt, hegt alte, oft in Vergessenheit geratene Sorten. Der Klimawandel ist am Neusiedler See besonders anschaulich. Die Sommer werden heißer und heißer, der flache See und die um ihn herum gelagerten wasserspendenden Laken trocknen in beängstigender Geschwindigkeit aus. Die Großeltern mit ihrem alten Wissen werden der Erzählerin zu wertvollen Ratgebern. All das hat nichts Gemütliches, nichts Heimeliges aus mehreren Gründen, aber eine große Selbstverständlichkeit. Auf die Frage, ob das Schreiben von Pustergold ein Graben in und an der Sprache gewesen sei, antwortet Clara Heinrich:
Graben ist ja irgendwo auch schon wieder so etwas Gewaltvolles. So dieses Umgraben ist etwas, was zumindest in meiner Gartenpraxis gar nicht so eine Relevanz hat. Etwas, was ich versuche zu vermeiden. Und ich glaube, dass ich das mit meinem Schreiben auch machen wollen würde, wenn sich das übertragen lässt. So etwas so zu bearbeiten, damit etwas gedeihen und wachsen kann.
Pustergold hat gleich mehrere dunkel pulsierende Kerne. Die Umweltzerstörung ist einer davon. Der andere ist die während der Corona-Epidemie einsetzende schwere Erkrankung des Lebensgefährten der Erzählerin. A, so wird er nur genannt, leidet an ME-CFS, am sogenannten Fatigue-Syndrom, und wird zum Pflegefall. Die Ratlosigkeit und Ignoranz der Ärzte gehört ebenfalls zu dieser Geschichte. A's Erkrankung ist der Grund für die Rückkehr nach Österreich. Aus der Lektüre der Werke von Joan Tronto, einer US-amerikanischen Soziologin, entwickelt Clara Heinrich einen universalen Begriff von dem, was im Englischen Care, also Fürsorge, heißt.
Pflege verlangt halt nach einem Handeln im Jetzt und es gibt erstmal diese Zukunft nicht, weil die Tätigkeiten eben im Jetzt stattfinden müssen. Und ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, auch im Umgang mit dem Klimawandel, was so den Fokus auf die Probleme auch stellt. Und es da gar nicht so sehr Hoffnung hat, ja so ein bisschen auch sowas Zukünftiges. Es geht mir eher eigentlich so um so eine Hoffnung im Jetzt, die Care so anbietet. Also es ist natürlich irgendwie politisch, aber es ist auch etwas sehr Individuelles. Es ist wirklich so die Erzählerin, die versucht zu überleben. Und das ist natürlich schon auch eine Form der Hoffnung, ja.
So kristallisiert sich letztendlich eine allumfassende Ethik heraus, ein erweiterter Ansatz von Gemeinschaftlichkeit, der Mensch und Natur gleichermaßen einschließt. In Pustergold zeigt Clara Heinrich ohne jede Sentimentalität und auf eindrucksvoll kluge Weise, wie sich ein Bewusstsein für die Bedürfnisse einer angeschlagenen Welt auf literarisch elegante Weise formulieren lässt.
Eindrucksvoll klug und eine faszinierende Lektüre, das meint mein Kollege Christoph Schröder. Zu Pustergold von Clara Heinrich. Erschienen ist das Buch im Aki Verlag. Ja, Heimat. Ein Thema, das uns gleich nochmal beschäftigt hier im SWR Kulturlesenswert Magazin. Denn so heißt auch der neue Roman von Hanna Lühmann. Um diesen und um Radikalisierung, Rollenbilder und um Rollback geht es gleich.
It's gospel night at the strip club. I've been sleeping in my car. I lead the singing service with a half-assed tune guitar. Brandy singing back up while Lonnie's tending bar. just waiting for more sinners to show up. And Crystal just started dancing. She's always right on point. She don't mind if you don't tip her, as long as you slip her a joint. And Patty's got an upper to get her through her shift, and a downer so she can lay down with the kids. Hallelujah, hallelujah. Jesus loves the drunkards and the whores and the queers. Hallelujah, hallelujah. Would you recognize him if he bought you a beer?
Reisen auf fremde Welten, die haben wir heute schon unternommen hier im SWR Kulturlesenswert Magazin. Wir waren zum Beispiel auch im Burgenland, in der Heimat von Schriftstellerin Clara Heinrich oder sogar auf fremden Planeten mit Ursula K. Le Guin. Und jetzt führt uns die Reise in Parallelwelten mit zwei Romanen von zwei Autorinnen, die von Welten schreiben, die ja ganz verschieden sind, aber auch vieles gemeinsam haben. Zum Beispiel die Faszination für Ideologien und genaue Beobachtungen unserer Gegenwart. Der eine Roman, der heißt Heimat und ist von Hannah Lühmann. Der andere, Caroline Schmidts Monstergott. Mit beiden Autorinnen spreche ich jetzt. Hallo, Frau Schmidt.
Hallo.
Hallo, Frau Lühmann.
Hallo.
Frau Lühmann, Heimat, so heißt Ihr Roman. Was bedeutet Heimat denn für Sie?
Heimat ist für mich gar nicht so leicht zu definieren, weil ich es halt überhaupt nicht so interpretieren würde, dass es etwas Exklusives ist oder etwas, was unbedingt etwas mit einem Ort zu tun haben muss. Ich glaube, in meinem Roman geht es ja ganz viel um Heimatslosigkeit und um das Gefühl, dass man auch durch die sozialen Medien, durch die Digitalisierung so ein bisschen den Bezug eigentlich zum Konkreten verloren hat. Und deswegen würde ich sagen, Heimat ist für mich eigentlich etwas, was mit Menschen zu tun hat, was mit Orten natürlich auch zu tun hat und einfach mit einem funktionierenden und sinnhaften Geflecht, in dem man groß gewachsen ist und auf das man sich beziehen kann.
Ihre Figur, Frau Lühmann, die ist ja auch in einer Umbruchsituation, wenn wir sie kennenlernen am Anfang ihres Romans. Jana heißt sie. Ja, wie finden wir Jana denn vor?
Genau, die ist gerade in den Speckgürtel gezogen, könnte man sagen, in so ein von mir so leicht dystopisch beschriebenes Neubaudorf vor den Toren einer großen Stadt. Ihre Ehe kriselt ein bisschen, sie hat zwei kleine Kinder, ist mit dem dritten schwanger und fühlt sich eigentlich völlig desorientiert, weil dieses Dorf ihre Erwartungen enttäuscht, sie sich fremd fühlt. Und in dieser Situation, in der sie eigentlich nicht so richtig weiß, wie sie jetzt weitermachen soll, genau, man muss vielleicht auch noch erwähnen, sie hat ihren Job gekündigt, weil ihre Chefin ihr sozusagen nach der dritten Schwangerschaft den Support entzogen hat, obwohl sie sich eigentlich so sehr feministisch und sehr unterstützend gegeben hat die ganze Zeit. Sprich, Jana ist auf einmal zu Hause, kennt niemanden und da lernt sie dann eben eine andere Frau kennen, Caroline, von der sie augenblicklich fasziniert ist.
Über diese Beziehung, die sich mit Caroline, mit dieser Freundin, mit der neuen Freundin anbahnt, über die sprechen wir gleich. Aber erstmal Frau Schmidt, auch bei Ihnen ist das so, dass Ihre Welt, ich habe es am Anfang gesagt, in Ihrem Roman Monstergott, das ist so eine Parallelwelt. Bei Frau Lühmann ist es dieser Speckgürtel, diese Vorortsiedlung. Bei Ihnen, Frau Schmidt, ja, sind das zwei Figuren, die sich so im Milieu einer evangelikanen Freikirche bewegen. Esther und Ben heißen die beiden. Die Perspektiven wechseln von Kapitel zu Kapitel. Ja, dieses Sujet, dieses Milieu, was hat Sie denn daran gereizt, das zu erkunden?
Ich glaube, dass das ein sehr, oder dass diese Freikirchen sehr in sich abgeschlossene Ökosysteme sind und man da von außen gar nicht so viel Einblick bekommt. Und ich finde das aber persönlich sehr, sehr faszinierend, weil ich auch selbst in einer Freikirche aufgewachsen bin und jetzt mit ein paar Jahren Abstand da nochmal ja ein bisschen ausgeruhter drauf schauen konnte. Und ich wollte die Figuren, Ben und Esther, das sind Geschwister, an den Punkt bringen, dass sie selbst die Struktur, in der sie leben, anzweifeln und vielleicht auch diese Versprechen des Glaubens und der Gemeinde ja hinterfragen oder auflösen, dass das vielleicht nicht haltbar ist für jeden.
Esther und Ben, die zweifeln, sie erkennen, dass ihre Lebenssituation, aber ja auch sogar ihre ganze Identität eigentlich nicht so richtig in dieses Konzept dieser Kirche passt. Und auch Frau Lühmann, bei Ihnen in Heimat, die Werte, die ihre Figur Jana hat, das ist Familie, das sind Kinder, sie wünscht sich ein gutes Aufwachsen für ihre zwei Kinder. auch die kollidieren so ein bisschen mit ihrer Suche nach der Identität. Also sie beide loten Ambivalenzen aus in ihren Figuren. Frau Schmidt, wie stellen Sie das denn an?
Also Ben hat ein Problem, was seine Identität betrifft und was dazu führt, dass er in diesen Rahmen eigentlich nicht reinpasst. Und er empfindet sich selbst als sündig und versucht eben dieses Problem loszuwerden und von Gott geheilt zu werden und stellt fest, dass das nicht funktioniert. Und Esther möchte gerne mehr Verantwortung übernehmen. Die sind beide im Lobpreisteam, also in der Musikband der Gemeinde. Und für Frauen ist aber nicht vorgesehen, dass sie leiten oder Verantwortungspositionen übernehmen. Und so stoßen beide eigentlich an Grenzen und müssen sich entscheiden, ob diese Gemeinde und ob Gott für sie wichtiger ist oder ihre eigenen Wünsche und vielleicht auch ihre Identität.
Wenn Sie sagen, Sie sind selbst in einer Freikirche groß geworden oder hatten Kontakt, Frau Schmidt, es gibt ja viele Widersprüche in diesem Milieu der Glauben, Modernität, da kollidiert ja vieles miteinander. Haben Sie das auch für sich ausgehandelt beim Schreiben dieses Romans?
Auf jeden Fall, es gibt extrem viele Widersprüche und ich glaube, der größte Widerspruch für mich ist, dass in vielen dieser Freikirchen die Bibel sehr wörtlich ausgelegt wird und das aber, das habe ich durch viele Gespräche mit Theologen und Theologinnen auch herausarbeiten können, das ist sehr untheologisch, das zu tun, weil eigentlich die Theologie ein Aushandeln sein kann und eine Diskussion und auch ein Streit und das eben nicht so festgeschrieben ist und in der Gemeinde, in der Ben und Esther sind, ist aber die Wahrheit oder das Wort Gottes schwarz auf weiß steht geschrieben und auch nicht veränderbar. Und der Pastor, der auch eine relativ zentrale Rolle spielt, sagt immer, dass die Gesellschaft sich der Bibel anpassen soll und nicht umgekehrt. Und ich glaube, meine größte Erkenntnis war, also das ist theologisch wirklich unseriös und man kann ein viel breiteres Gottesbild und eine breitere Vorstellung von Glauben haben, die auch Zweifel zulässt.
Mhm. Widersprüche, die muss auch Ihre Hauptfigur in Ihrem Leben aushandeln, Frau Lühmann. Ja, Tradwives ist da das Stichwort, also Traditional Wives, traditionelle Hausfrauen. Sie haben es schon erzählt, Jana in dieser neuen Siedlung im Speckgürtel lernt Caroline kennen, eine Frau, die auf den sozialen Medien sehr aktiv ist und die so ein bestimmtes Frauenbild vorlebt. Warum ist Jana so fasziniert von ihr?
Ich glaube, das ist auch so das Interessante sozusagen an den Überschneidungen zwischen Caroline Schmidts Buch und meinem Buch, dass so ein bisschen auch in diesen Bereich dieses Schlagworts Christfluencer reingeht. Das, ich jetzt auch gerade nochmal so neu für mich entdeckt habe, also eben wirklich Influencerinnen oder Influencer, die in den sozialen Medien halt ihre Auslegung der Bibel und ihren Lifestyle verbreiten und halt oft sehr fundamentalistisch sind. Caroline, also Frau, von der meine Protagonistin Jana so fasziniert ist, ist ja eigentlich vor allem eben genau eine sogenannte Tradwife. Und das ist ja so ein Trend, der in den vergangenen 5 Jahren massiven Aufwind erfahren hat, kommt ursprünglich aus den USA, ist dort auch stark angereichert von evangelikalen, mormonischen Auffassungen, ist ideologisch aber auch divers. Also es gibt wirklich Tradwives aus den verschiedensten weltanschaulichen Zusammenhängen. Und was sie eben gemeinsam haben, ist die Vorstellung, dass es sozusagen eine traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau geben soll, dass der Mann dafür zuständig ist, die Familie zu führen, also sie geistig zu führen, sie materiell zu versorgen und die Frau eben für alles Heimische, Herdische mit den Kindern zu tun haben, zuständig sei. Und wenn das dann eben so in diesen ja vermeintlich christlichen oder halt sehr fundamentalistisch christlichen Auslegungsbereich reingeht, dann wird halt auch zum Beispiel immer die Unterordnung der Frau unter den Mann gefordert. Also da tauchen dann oft auch so Bilder auf, wie dass der Mann sozusagen die Frau so lieben soll, wie Jesus die Kirche geliebt hat. Und es sind so ganz starre, irgendwie schematische Muster von Familie, wo Gott über dem Mann steht, der Mann über der Frau und die Eltern gemeinsam über den Kindern.
Ja, Nara Smith oder Ballerina Farm, das sind ja so Vertreterinnen, die man aus den sozialen Medien kennt, die auch wirklich eine wahnsinnig hohe Reichweite gerade auf Instagram, das ist, glaube ich, so das Hauptmedium dieser Tradwives, haben. Sehr ästhetische Videos sind das von Frauen, die eben dann, ja, ich glaube, klischeehaft so ein Sauerteigbrot irgendwie backen vor der Kamera. Über dieses Aushandeln und auch über die Widersprüche, darüber sprechen wir gleich nochmal. Zuerst hören wir jetzt einen Song, den Hanna Lühmann immer mit Heimat verbindet, wenn wir gleich nochmal über ihren Roman Heimat sprechen. This Must Be the Place heißt der und ist von den Talking Heads.
Home,
Sie hören das SWR Kultur Lesenswert Magazin mit Nina Wolf. Ich spreche mit Hanna Lühmann und mit Caroline Schmidt über ihre Romane Heimat und Monstergott. Über Widersprüche im Glauben haben wir gerade gesprochen und die sozialen Medien spielen eine große Rolle, auch bei Ihnen in Ihrem Buch in Monstergott, Frau Schmidt, soziale Medien, Modernität gegen Tradition. Ja, da sind wir wieder bei dieser Widersprüchlichkeit. Eine Szene in Ihrem Roman fand ich ganz eindrücklich. Esther trifft sich mit diesem Pastor in einem Café. Er bestellt ein Bier, ist irgendwie so sehr, sehr lässig, kommt angefahren mit einem E-Roller und sie sprechen über Esthers Rolle in dieser Lobpreisgruppe, denn sie möchte diese Lobpreisgruppe gerne leiten und er verweist, dieser Pastor verweist dann auf dieses sehr, ja, sehr veraltete Frauenbild und die Tischnachbarn in diesem Café, die schauen Esther ganz mitleidig an. Also wie kommt das zusammen, diese Modernität und auf der einen Seite diese sozialen Medien, das Digitale, aber dieses wirklich Veraltete, das ist ja wirklich ein großer Widerspruch. Was war Ihr literarisches Interesse, das zu untersuchen, Frau Schmidt?
Ja, dass ich genau das spannend finde. Also wie diese Gemeinde und auch viele Gemeinden alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen und das sehr erfolgreich tun. Also Freikirchen auch in Deutschland haben grundsätzlich extrem viel Zulauf und gewinnen Mitglieder, während die Landeskirchen eher Mitglieder verlieren. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie sich sehr attraktiv und zeitgemäß nach außen positionieren. Auch diese Musik ist sehr poppig und anschlussfähig und hat erstmal eine relativ große Strahlkraft. Und dann sind natürlich die Werte, die dahinterstehen, sehr, sehr konservativ. Und das ist aber, wenn man dann in einem solchen Konstrukt drin ist, plötzlich dient einem das zum Besten. Und dann ist es vermeintlich das Gottes Plan für unser Leben. Also mich fasziniert und überrascht das auch, wie man das dann in diesen doch sehr modernen Social-Media-Zeitgeist irgendwie einbetten kann.
Stichworte sind da sicherlich Retraditionalisierung, Rollback, ja, aber auch eine Radikalisierung, die wir beobachten. Mhm. Bei Ihnen, Frau Lühmann, das fand ich ganz eindrücklich, das ist so sanft bei Jana. Mhm. Also das ist wirklich nicht mit dem Holzhammer, weil da spielen natürlich auch rechte Ideologien eine Rolle bei Jana und bei Caroline, bei ihrer Freundin.
Ja, genau, absolut. Also Jana ist ja zunächst einmal wirklich fasziniert von Caroline, weil sie eben, also Caroline hat irgendwie 5 Kinder, sie lebt da auf so einem Hof im Wald und kriegt so vermeintlich alles total gut hin. Und Jana beobachtet sie halt also mit so einer riesengroßen Faszination, sowohl im realen Leben als auch, dass sie dann eben anfängt, sich die Instagram-Videos die ganze Zeit reinzuziehen, während Caroline da diesen Content produziert, in dem sie halt eben dann auch bestimmte Werte verbreitet. Und genau, ich fand das vor allem deswegen interessant, so zu erzählen, weil genau ich mich halt gefragt habe, was ist Radikalisierung eigentlich? Und Jana ist ja in einer Situation, in der sie sehr isoliert ist. Also sie ist zu Hause, sie ist jetzt nicht mehr in Elternzeit, aber hat eben ihren Job gekündigt, ist schwanger, kennt dort niemanden. Und ich glaube, dass die Macht der Radikalisierung aus dem Zuhause heraus ein Thema ist, das uns noch wahnsinnig beschäftigen wird im 21. Jahrhundert. Und das ist halt eben nicht immer nur so diese klischeehafte Vorstellung vom, ich weiß nicht, jungen Mann, der da irgendwie sitzt und dann halt irgendwie rechtsradikal oder irgendwie islamistisch tätig wird, sondern es gibt halt eben auch eine starke weibliche Radikalisierung, die über solche Netzwerke durchaus abläuft. Und im Fall von Jana ist es dann eben die AfD und sind es neurechte Ideologien, an die sie andockt. Also man könnte Jana ja fast Opportunismus unterstellen. Sie macht dann ja auch bestimmte Dinge, die ich jetzt hier noch nicht so spoilern möchte. Mhm. Aber es ist ja vor allem eigentlich so eine kleine Geschichte des sich hineinsinken Lassens in etwas, das vielleicht nicht widersprechend an den richtigen Stellen oder nur vermeintlich widersprechen. Sie handelt eigentlich ja relativ wenig. Und das hat mich eben interessiert, weil ich glaube, die Frage, wie man überhaupt handelt oder wie man sich positioniert angesichts dieser unglaublichen popkulturellen Strahlkraft, den die neue Rechte leider gerade für sich aufbaut, das ist etwas, das uns alle beschäftigen sollte.
Jana gleitet in dieses Milieu hinein oder in diese Ideologie, während Esther und Ben sich ja langsam aus dieser Kirche verabschieden. Bei Ihnen, Frau Lühmann, bei Heimat, es ist ja auch so, natürlich, die Werte, die Jana wichtig sind, die auch Caroline wichtig sind, Familie, ein gutes Aufwachsen für diese Kinder, das ist ja erstmal etwas, von dem wahrscheinlich die meisten Menschen sagen würden, naja, das kann ich auch unterschreiben, aber an der Umsetzung, ja, die ist etwas sehr radikal dann.
Nee, genau, also es ist ja eigentlich so, dass, genau, Sie fragten ja auch nach der Faszination, also dass Carolins Lebensangebot bei Jana so ein Sinnvakuum vermeintlich schließt. Also Janas Werte sind ja eigentlich gar nicht unbedingt so familienorientiert. Klar, möchte sie Familie haben, aber sie ist ja eigentlich so ein recht progressiver, urbaner Typ im weitesten Sinne so. Sie war da halt eben immer mit ihrem Mann in der Stadt unterwegs, hat auch irgendwie versucht, Familie und Berufstätigkeit unter einen Hut zu bekommen, war in einer Agentur tätig, hatte also einen kreativen Beruf und merkt einfach, wie dann so in auch der Aushandlung mit ihrem Ehemann sozusagen dieses Versprechen von Gleichberechtigung und von man kann irgendwie alles haben, nicht mehr funktioniert, das bröckelt. Und da kommt dann eben Caroline ins Spiel und bietet ihr eine Lösung an, die, also und das war ist jetzt ganz stark schon auch mein Empfinden, nachdem ich mich so viel mit Tradwives beschäftigt habe in den letzten 3 Jahren, die sagen schon gar nicht so dumme Sachen, ne? Also die bieten halt sozusagen einfach Lösungen an für ganz viele Sachen, die in modernen Familien wirklich vielleicht Probleme sind. Und ich will noch eine letzte Sache so zur Ideologie sagen. Ich glaube, in beiden Fällen, also sowohl bei fundamentalistischen Kirchen oder religiösen Vereinen, als auch eben bei diesem Tradwife-Lifestyle und leider sogar dem Neurechten. Also ich glaube, dass die Leute das nicht faszinierend finden, trotz der Radikalität, sondern wegen der Radikalität.
Frau Schmidt, meinen Sie, das gilt für Freikirchen ebenso?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Welt, in der meine Protagonisten leben, das ist eine sehr einfache. Die hat 2 Seiten, gut und böse, Himmel und Hölle. Und es gibt wenig Platz für Sichtweisen dazwischen und für alles, was eigentlich das Menschsein und das Leben ausmacht. Und für die ist es sehr identitätsstiftend, sich immer zwischen diesen beiden Polen zu bewegen und auch alles, was passiert, auch ihre Mitmenschen, die nicht an Gott glauben, danach zu bewerten. Und alles, was diese Widersprüche zulassen würde oder den Zweifel oder diese Frage, was, wenn wir vielleicht nicht recht haben, das ist eine Bedrohung und das wollen sie ausklammern. Und deswegen ist auch immer, wenn jemand vielleicht eine Predigt kritisiert oder wie Esther ihre Rolle gerne in Frage stellen möchte, dann ist das eine Gefahr und dann ist das ein Problem und nicht, wie man vielleicht in einer demokratischen Gesellschaft meinen würde, eine Bereicherung oder eine Möglichkeit, die eigene Perspektive zu erweitern.
Sinnsuche, Identitätssuche, 2 Romane, die diese Themen ganz eindringlich behandeln. Monstergott von Caroline Schmidt ist bei Park X Ulstein erschienen. Hannah Lühmanns Roman Heimat bei Hansa Blau. Das ganze Gespräch und alle Beiträge der Sendung, die können Sie auch nachhören, nämlich auf swrkultur.de. Vielen Dank, Frau Schmidt. Vielen Dank, Frau Lühmann, für das Gespräch. Romane über das Reisen, über Identitätssuche, darüber haben wir jetzt schon gesprochen im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Ja, davon gibt es viele, genau wie es viele Bücher gibt über das Altern. Die längste Reise bis ans Ende des Lebens quasi. Romane, Essays über Krankheiten, über den Tod von Helga Schubert, über Elke Heidenreich oder Axel Hacke etwa. Sie alle nähern sich dem Thema auf ihre Weise literarisch an. Jetzt erscheint Die späten Tage von Natascha Wodin. Auch hier geht es ums Altwerden, aber ebenso um die Liebe im Alter. Wie ist das, wenn man sich mit über 70 noch einmal heftig verliebt? Wohlwissend, wir haben nicht mehr ewig Zeit.
Gleich auf den ersten Seiten gibt es eine kleine Episode, die den Zauber dieses Buches zusammenfasst. Und dabei ist sie eigentlich gar nicht wirklich zauberhaft. Natascha Wodin wacht morgens auf und entdeckt auf ihrem Kopfkissen ein kleines rotes Muster. Es hat die Form einer geöffneten Rosenblüte. Wie hübsch.
Ich fragte mich, ob es sich um eine filigrane Stickerei handelte, die ich bisher nicht bemerkt hatte, aber ich konnte keine Erhebungen ertasten. War die kleine Rose kunstfertig in den Stoff hineingewebt? Es dauerte eine Weile, bis ich begriff. Gestern war ich beim Zahnarzt und hatte nach der Parodontose-Behandlung meiner letzten 5 eigenen Zähne nachts aus dem Mund geblutet.
Eine Rose aus Blut. Romantik und Schmerz nur 2 Sätze entfernt. Typisch Natascha Bodin ist das. Die blutige Rose ist mehr als ein alltägliches Detail. Sie fasst die besondere Atmosphäre des Buches zusammen. Zärtlichkeit und Leidenschaft mit einem tiefen Bewusstsein für körperlichen und seelischen Schmerz. Eine passende Metapher auch für die Liebe, um die es hier geht. Eine späte Liebe im Alter, die späten Tage eben. Die verbringt Natascha Bodin mit ihrem Freund Friedrich. Seit 6 Jahren sind die beiden ein Paar.
Es gab Zeiten, da nannte er mich seine Königin, seine Heilige, seine Jeanne d'Arc. Jetzt liegt er nachts mit seinem Tod im Bett. Mit dem zerzausten Rest seiner silbernen Haare sitzt er im Sessel neben mir und lächelt verloren oder starrt ins Leere. Ein immer noch schöner alter Mann, sehr schmal und zart, mit etwas vogelhaften, wie mit einem feinen Bleistift gezeichneten Zügen.
Die Beziehung hatte leidenschaftliche Momente. Romantik, Sex, vor allem der Anfang war stürmisch. Aber dann kamen das Ringen mit Schwächen und Fehlern des anderen und die Erkenntnis, dass die beiden in vielen Dingen sehr verschieden sind und sich trotzdem viel zu geben haben. Soweit, so normal. Beziehungsarbeit braucht es eben auch im Alter. Aber dann sind da noch die körperlichen Probleme.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich alte Menschen in meinen jungen Jahren wahrgenommen habe. Ich fühlte etwas zwischen Grauen, Mitleid, Verständnislosigkeit und Aversion bei ihrem Anblick, und ich hielt es für ausgeschlossen, dass ich irgendwann genauso werden würde wie sie.
Und nun ist Natascha Bodin selbst fast 80, Friedrich noch älter. Der Alltag mit ihm wird immer beschwerlicher. Er hat ein schwaches Herz, hört schlecht, vergisst viel, er schläft nachts kaum noch, geistert herum, redet wirr. Und auch Natascha Bodin hat jeden Tag Schmerzen, kann kaum noch laufen, komplexe Tätigkeiten wie einen Kuchen backen fallen immer schwerer.
Mein Schreibtisch ist der einzige Ort, an dem ich mein Alter, die Schmerzen, die Angst vergesse, obwohl ich darüber schreibe. Ich schreibe darüber, um nicht sang- und klanglos zu sterben.
In kurzen, tagebuchartigen Absätzen erzählt Natascha Bodin von ihren späten Tagen mit Friedrich. Ihren Stil erkennt man sofort wieder. Kurze, poetische Sätze, dicht und präzise, oft mit lakonischem Unterton. In die tägliche Realität des alten Paares mischen sich immer wieder Erinnerungen an ihr Leben. Es geht um gescheiterte Beziehungen, um Freundschaften, ihre Arbeit als Dolmetscherin in Russland und ihren späten Erfolg als Schriftstellerin. Aber auch der furchtbare Krieg in der Ukraine beschäftigt sie, schon weil ihre Mutter, die an ihrem Schicksal als russisch-ukrainische Zwangsarbeiterin in Deutschland zerbrach und sich das Leben nahm, aus Mariupol stammte. Kulisse des Buches ist ein See in Mecklenburg-Vorpommern. Dort sitzt das Paar oft und beobachtet die Spiegelungen des Himmels im Wasser, Sonnenuntergänge, Vögel. Ein romantischer Ort, den so völlig kitschfrei nur Natascha Bodin beschreiben kann.
Der Himmel spannt sich wie eine blaue Hochglanzfolie über den See. Der Wind hat alle Wolken weggeblasen und treibt die schreienden Möwen, die immer auf Fischjagd sind, aus ihren Flugbahnen. Der Schaum der auslaufenden Wellen hinterlässt für Momente das Muster geklöppelter Spitze im Sand. Abends, wenn die Sonne untergeht und unser Ufer längst im Schatten liegt, schauen wir aus dem Dämmer hinüber auf die andere Seite des Sees, die noch im Licht liegt. Dort drüben brennt die Welt.
Das ist der eigentliche Zauber dieses Buches, dass es nichts beschönigt und trotzdem schön ist. Natascha Bodin schaut dem Verfall direkt ins Gesicht. Manchmal verzweifelt, aber nicht verbittert. Die späten Tage ist ein Buch darüber, wie Nähe und Liebe auch dann noch möglich sind, wenn alles andere brüchig wird. Leicht ist es nicht, aber das ist die Liebe ja nie. Das Leben hört nicht auf, lebendig zu sein, nur weil es dem Ende zugeht. Es verändert bloß seine Töne und Natascha Wodin hört sie alle.
Meint Theresa Hübner. Sie hat Natascha Wodins Die späten Tage gelesen. Das Buch erscheint am 11. November bei Rowohlt.
Holt mir Wein aus vollen Krügen, notabene Wein vom Sundgau. Und ein Weib soll bei mir liegen, notabene eine Jungfrau. Ewig hängt sie mir am Munde, notabene eine Stunde. Ach, das Leben lebt sich lyrisch, notabene, wenn man jung ist. Und es duftet so verführerisch, notabene, wenn's kein Dung ist. Ach, wie leicht wird hier erreicht doch, notabene, ein vielleicht noch. Lass die Erde heißig drehen, notabene, bis sie kalt ist. Deine Liebste sollst du sehen, notabene, wenn sie alt ist. Lache, saufe, hure, trabe, notabene, bis zum Grabe. Notabene, bis zum Grabe.
Einen persönlichen Abstecher in meine Heimat, den machen wir heute im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Ich bin Nina Wolf und ich bin aufgewachsen im Schwäbischen. Und zu meiner Jugend enttäuschte mich ehrlicherweise das Musikangebot in meiner Umgebung doch etwas. Dafür hörte ich viele Geschichten, legendäre Geschichten, über die glorreiche Zeit der Rock- und Popjahre. Denn das Zentrum der internationalen Rock- und Popkonzerte im Südwesten in den 1970er und in den 1980er Jahren war nicht, wie man meinen könnte, die Landeshauptstadt Stuttgart, sondern Böblingen und Sindelfing. Von ABBA bis Zappa. Sie alle sind dort aufgetreten. Da gab es Hallen, wenn auch nicht gleich welche, die für solche Konzerte gemacht waren. Und da gab es auch Menschen, die zwar anfangs keine Ahnung hatten, wie man Pop- und Rockveranstaltungen organisiert, dafür aber umso mehr Idealismus und Liebe zu dieser Art von Musik mitgebracht haben. Über diese Zeit hat der Autor und Musikjournalist Christoph Wagner jetzt ein Buch geschrieben. Von ABBA bis Zappa, als Sindelfing und Böblingen den Südwesten rockten. Peter Binder war bei der Buchvorstellung dabei und hat mit Christoph Wagner gesprochen.
Am Anfang waren Krawalle. Die kamen mit der Popmusik in den Südwesten. Erst war es Krawall aus Begeisterung, erzählt Christoph Wagner in seinem Buch. Bei Bill Haley gingen schon Ende der 50er Jahre auf dem Stuttgarter Killesberg ein paar Stühle zu Bruch. Ende der 60er wurden die Krawalle politisch. Kaum ein Konzert, das nicht gestürmt wurde, wegen der Eintrittspreise. Die haben viele als Ausbeutung der Jugend empfunden. Konzertagenturen galten ihnen als Profitmacher. Der Autor Christoph Wagner sah das damals genauso und versuchte auch, kostenlos in die Hallen zu kommen.
Ich war oft auch bei diesen dabei, die dann versucht haben, durch die Klofenster einzusteigen oder hinten durch die Türe, die man aus Brandschutzgründen offen lassen muss. Aber ich meine, die Eintrittspreise war damals so lächerlich, aber irgendwie, man war halt dagegen und aus so einem Lebensgefühl raus hat man da halt auch mitgemacht.
1970 gab es so heftige Krawalle bei Konzerten in der Stuttgarter Liederhalle und auf dem Killesberg, dass Stadt und Veranstalter schließlich genug hatten vom gatecrashenden Rowdytum. Die Folge? Das Stuttgarter Popverbot.
Damit war Stuttgart dann für so ungefähr 2 Jahre für Popmusik tot. Und die Touragenturen, die haben natürlich geguckt, wo können sie hier im Südwesten auftreten, im Großraum Stuttgart. Und da bot sich dann als Notnagel zuerst die große Sporthalle in Böblingen an und die kleinere Ausstellungshalle zuerst in Sindelfingen.
Die war eigentlich für Vereine gedacht. Kleintierzüchter haben dort samstags ihre Hasen ausgestellt. Zugelassen war die Halle für 1500 Zuschauer. Aber es passten auch schon mal 3000 rein. Dann war eben kein Durchkommen mehr. Für niemanden.
Die Fleetwood Mac, die sind dann zu ihrem Auftritt gekommen und die kamen nicht durch das Publikum durch. Das war im Winter, da war es steinkalt. Die mussten um die Halle rumlaufen und sind dann über den Hintereingang auf die Bühne gekommen.
Die Halle zum Konzertort gemacht hatten 4 Schüler vom örtlichen Wirtschaftsgymnasium. Sie hatten in der Böblinger Sporthalle einen Auftritt von Canned Heat gesehen.
Und da haben wir gesagt, wir waren mit der Schülerzeitung Wühlmaus da, das kriegen wir auch hin. Ja, und so hat's angefangen.
Erinnert sich Roland Stolz, der so zum jugendlichen Veranstalter ohne eigenen Profit wurde. Alle Einnahmen gingen an die Künstler und an die Stadt als Vermieter der Halle.
In den Ankündigungsartikeln in der Zeitung haben sie die Kostenkalkulation publik gemacht, um ja nicht in den Verdacht zu kommen, dass man Gewinn machen will. Das war ja ein Unding.
Dafür liefen ihre Konzerte mit 3 oder 4 Mark Eintrittspreis gänzlich ohne Krawalle ab. Roland Stolz und seine Mitveranstalter konnten dafür zum Beispiel mit den Jungs von Status Quo zwischen Soundcheck und Auftritt Fußball spielen. Die konnten das.
Eigentlich ganz gut. Der Drummer war im Tor. Also das haben wir nicht so ausgekaspert, einfach gespielt.
Später hatte Sindelfingen auch eine Messehalle und die Stadt hatte sich neben Böblingen als Veranstaltungsort etabliert. Das blieb so, auch als in Stuttgart längst wieder Popkonzerte zugelassen waren. Die Vorstellung von Christoph Wagners Buch Von ABBA bis SAPPA hat bei vielen die Erinnerung an erlebte Konzerte aufgefrischt.
Sindelfingen, Mike Oldfield in Böblingen, Santana, Frank Zappa, Bad Company, Commodores, Peter Gabriel.
Also ich kann mich noch an Jethro Tull erinnern und an Saga.
Das, was ich mich am meisten erinnere, aber das ist schon in den 80er Jahren gewesen, das war Queen. Ja? Ich bin da immer noch geflasht. Mir geht jetzt auch noch die Gänsehaut hinten den Rücken runter.
Christoph Wagner hat für sein Buch viel Zeit in Archiven verbracht, alte Zeitungen und Bücher gelesen, sich mit Veranstaltern von damals unterhalten. Er will aber mehr als eine kleine Lokalgeschichte mit großen Namen erzählen. Ihm geht es auch darum, anhand der Konzerte in der schwäbischen Provinz ein Stück internationale Musikgeschichte zu erzählen.
Ein Beispiel wäre Sly and the Family Stone.
No, Sly, wait a minute, do it the way you used to do it.
1973 in Böblingen. So kam erstmals der Funk in die Gegend, erklärt Wagner. Auch Soul war in Deutschland erst seit 6 Jahren bekannt. So beschreibt er das Konzert nicht nur, das damals viele überfordert haben muss. Ein Kritiker schrieb, die Gruppe lärmte wie eine 50-Mann-Trachtenkapelle. Wagner ordnet es ein.
Also den Kontext, den historischen Kontext, und auch den kulturellen, also Gender Mixed Band mit Frauen in der Gruppe, Race Mixed, was ungewöhnlich war in den USA damals. Das waren alles wichtige Punkte, die man wissen muss, um diese Gruppe gutieren zu können. Und um das ging es mir im Prinzip in dem Sandkorn die ganze Welt.
Erzählt Christoph Wagner. Sein Sachbuch Von ABBA bis SAPPA, als Sindelfing und Böblingen den Südwesten rockten, wurde herausgegeben im Verlag Regionalkultur. Hier noch ein kleiner Transparenzhinweis. Als Musikjournalist hat Christoph Wagner in der Vergangenheit auch für den SWR gearbeitet. Und das war's auch schon, das SWR Kultur lesenswert Magazin. Die Technik der Sendung hatte Andrea Gress. Mehr zum SWR Kultur lesenswert Magazin, aktuelle Buchkritiken, unser Hörbuchangebot in der ARD Audiothek und alle Infos über unser Programm bekommen Sie regelmäßig jeden Freitag, übrigens auch über den SWR Kultur lesenswert Newsletter. Abonnieren können Sie den auf swrkultur.de. Shake, Rattle and Roll. Mit Bill Haley verabschiede ich mich nun bei Ihnen. Ich bin Nina Wolf und ich wünsche Ihnen spannende Lektüren.